Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Hosea Ratschiller. Als Kabarettist ist er fester Bestandteil der österreichischen Kleinkunstszene, aber seine Arbeit endet nicht auf der Bühne. Vielmehr ist er ein echter Mediengeneralist. Hosea Ratschiller schreibt Bücher, moderiert die Stand-up-Show Pratersterne, haucht der Kunstfigur FM4-Ombudsmann Lehm ein und hat sich nun mit seinem neuen Programm Happy Place den vielen Ambivalenzen des Menschseins gewidmet. Dazu passt auch seine Rolle als kritischer Beobachter der politischen Szene, der Analysen oft direkt in die sozialen Medien trägt. Wir sprechen darüber, wie das Handwerk des Lachens funktioniert und wie man eine Identität zwischen politischem Kommentar und Unterhaltung ausbalanciert. Lieber Hosea, vielen Dank, dass du beim Bühneneingang vorbeischaust.
Servus, aber viel höher kann man die Latte nicht mehr legen, oder? Bist du gescheit? Also wir balancieren ab jetzt. Ich bin sehr gespannt.
Ja, wir haben ja gesprochen im Vorfeld, dass man mit Kopfhörern, wenn man mit Kopfhörern aufnimmt, so salbungsvoll und episch wird.
Ja.
Dem wollte ich gerecht werden.
Ja, aber sollen wir uns dafür oder dagegen entscheiden? Oder sollen wir so hin und her schwanken zwischen salbungsvoll und irgendwie, wie sagt man da, authentisch?
Ich bin immer für Epik. Also insofern ist das bei mir auch bei Liedern. Ich liebe epische und pathetische Musik zum Beispiel. Also mir kann es gar nicht episch genug sein.
Aber bei so Leuten wie dir, die so gescheit sind, muss man immer aufpassen, wenn sie ein Wort verwenden, dass sie es auch wirklich so meinen, das, was das Wort heißt. Weißt, wenn du sagst episch, meinst du das dann so im literaturwissenschaftlichen Sinn oder im volkstümlichen Sinn?
Im hundertprozentig im volkstümlichen Sinn, weil so gescheit bin ich dann eben nicht, sondern eher manchmal sogar ein bisschen unterkomplex. Und deshalb liebe ich zum Beispiel, wenn ich sage, ein epischer Song, dann ist das für mich zum Beispiel eine Oasis-Hymne. Champagne Supernova oder so. Das ist für mich episch.
Boah, hey, bitte, das wird ein super Gespräch, wenn wir uns jetzt schon darauf einigen können, Oasis ja.
Na bitte.
Oder?
Ja, ja.
Schon. Und ich habe so viele Beschimpfungen gelesen, wo die ihr Revival hatten, was das für eine scheiß Band ist und was die alles irgendwie wo abgeschrieben und wie lächerlich die Geste ist. Ich meine, ich liebe die.
Ja, ich war vorher bei der Reunion und dann kommen wir schon zu dir, war ich ja auch bei den zwei Solo-Shows von Liam Gallagher. Zuerst die Definitely Maybe Tour in London und dann davor seine Tour, da war ich in Manchester.
Okay.
Also ich bin fanatisch, wir sollten nicht darauf einsteigen, weil sonst...
Wieso? Na, aber eine Frage darf ich dir stellen dazu, nämlich ist Oasis, ist das Tony Blair oder Anti-Tony Blair?
Na, Oasis ist eindeutig Tony Blair.
Schon, oder?
Ja, Cool Britannia.
Ja.
Ja.
Aber, und trotzdem kannst du noch für Oasis sein?
Ja, weil das war damals einfach eine Bewegung oder ein Lifestyle-Konzept, das, muss man schon ehrlich sagen, eher unpolitisch war und eher davon gelebt hat, dass die Tories überwunden wurden. Ja, also da war, finde ich, Blair gar nicht jetzt wirklich eine Symbolfigur für tiefergehende soziale oder sozialdemokratische Politik, sondern es war einfach der Return of Labour und die Working Class Heroes in der Popkultur und das war das Gesamtpaket.
Ja. Glaubst du, ist das jetzt ähnlich, dass sie jetzt ihr Comeback machen, weil sie diese neue Labour-Regierung unterstützen wollen und da sozusagen wieder dieses Working-Class-Hero-Gefühl ein bisschen auffrischen?
Nein, ich glaube, jetzt kommt einfach die Rolling Stones-Phase.
Okay.
Aber jetzt hast du mir gekonnt, in deiner Rolle als Moderator kurzfristig das Heft aus der Hand genommen und jetzt übernehme ich wieder.
Bitte gerne, probier's.
Ich will an den Anfang kommen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns nämlich noch gar nicht so lange.
Stimmt. Wobei ich immer nicht sicher bin, weil deinen Namen kenne ich schon sehr lang. Also ich habe das, was du gemacht hast, schriftstellerisch und als Filmemacher und so weiter, das habe ich irgendwie immer mitgekriegt.
Ja, ich bei dir auch vice versa. Also ja. Dich kennen tue ich schon lange, aber persönlich kennen wir uns noch nicht lange.
Das ist schon ein Wunder eigentlich, oder? Dass man in Wien Sachen macht und sich dann eigentlich nicht kennt.
Ja, genau. Ich war ja auch lange in Deutschland, also das hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
Entschuldigung.
Kein Problem. Und was ich sehr genossen habe an unserem Kennenlernen, wirklich war. Ich bin immer, da ich nicht so ein Kabarett-Fan bin und bei mir ist immer auch die Begegnung mit Kabarettisten ein bisschen mit der Sorge verbunden, dass das dann so ein zwangiges Schmäh führen wird. Ja. Mhm. Und bei dir war das überhaupt nicht so. Also man hat gleich sofort eigentlich sehr extrem interessante, auch politische Gespräche geführt. Also es hatte überhaupt nichts Humoristisches. Und man konnte sich über so viele Themen so angenehm und substanziell austauschen. Jetzt hätte ich mal eine grundsätzliche Frage, weil ich habe mir gedacht, wenn jemand so ist, vielleicht kann ich mit dem dann das Thema Humor erkunden.
Mhm. Ohne Humor.
Genau, ja. Ein bisschen analytischer. Ja.
Ja.
Grundsatzfrage, ist Humor ein Handwerk oder ein Talent?
Boah, das ist echt eine gute Frage, weil also ich finde ja, der Talent, das ist ein Wort, das ganz viele Zustände beschreibt. Also bei mir, das, was Leute bei mir als Talent benannt haben, das war ganz viel Angst. So, also ich bin als kleiner Bub so nach Wien gekommen aus Kärnten und das war irgendwie nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Und dann war ich irgendwie der seltsame Typ vom Land in Wien und habe mir so die eigene Sprache eigentlich abtrainiert und hatte irrsinnig Schiss, dass Leute draufkommen, wie ich eigentlich rede in Wirklichkeit. Und dann daraus hat sich so ein Talent zum Stimmen imitieren und Dialekte imitieren ergeben. Und das wurde dann mein Talent genannt. Und dahinter war aber eigentlich ganz viel so sich selber verbiegen und zurechtbiegen in eine Richtung, wo man vermutet, dass dort irgendwie die Unangreifbarkeit wartet oder so. Also ich bin mir immer nicht so ganz sicher, was mit Talent gemeint ist, weil es gibt im Sport gibt es körperliche Voraussetzungen, die man hat oder nicht, und dann sagen die Leute, der hat Talent oder so, oder man hat einen Spieltrieb oder man kann gut balancieren und so, und dann hat man irgendwie ein Talent. Und beim Humor ist es, glaube ich, so, dass es sich entscheidet in Momenten der Niederlage. So, also wenn sich eine Niederlage anbahnt und du dann den Ausweg nicht in der Gewalt suchst oder zum Beispiel im Wegrennen oder so. Also wenn du dich der Situation nicht entziehst und sozusagen deine eigene Niederlage nicht daran nicht unbedingt was ändern möchtest, sondern zeigen, die ist jetzt passiert und ich habe das verstanden, das war nun eine Niederlage und ich bleibe jetzt trotzdem da und sag irgendwas, was dieser Niederlage den Schrecken nimmt. So würde ich, also wenn man solche Momente schon als Kind hat, wo man so reagiert, dann geht's vielleicht in eine humoristische Richtung. Oder dann geht's zumindest in Richtung Humor, und dort, wo es dann humoristisch wird, da kommt dann wahrscheinlich das Handwerk ins Spiel.
Wenn man sich als Kabarettist so intensiv mit Sprache, mit Timing, aber auch natürlich mit Haltung auseinandersetzt, darum geht es ja auch ganz, ganz viel im Kabarett. Was ist denn eigentlich, ich bleibe auf dieser analytischen Ebene, der Unterschied zwischen einem Witz und einer kabarettistischen Analyse?
Naja, also kabarettistisch ist jetzt das Schlüsselwort, oder? Weil Analyse und Witz, das kann man gut unterscheiden, finde ich, oder? Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Polemik und Witz. Das ist vielleicht das, worauf du hinaus willst. Also ich glaube eben, dass es dieser Umgang mit Niederlage ist. Ich habe das Gefühl, das, was mich interessiert am Humor, ist, wenn man zeigt, ich bin jetzt gegen die Wand gelaufen, habe eine rote Nase, weil ich habe mich angekaut, das ist der Clown, ne? Und ich bin aber jetzt trotzdem weiterhin da und mache meine Faxen. Also sozusagen die Niederlage ist nicht das Ende. So, nicht recht haben bedeutet nicht, du musst weg, sondern das bedeutet, du hast halt jetzt nicht recht gehabt und probier es halt nochmal. Und Polemik muss Recht haben. Also die will auf dieses Recht haben hinaus. Und beides, finde ich, dreht sich so um einen Umgang mit Macht. Also wer hat das Sagen, wer darf sprechen? Und in der Polemik darf immer nur sprechen, wer Recht hat. Und im Humor darf auch der sprechen, der ein Trottel ist.
Das heißt, kurz zusammengefasst, der Unterschied ist eher in dem größeren Kontext zu suchen. Der Witz ist einfach eine vorgefertigte Verdichtung und das Kabarettistische muss einfach mehr mit dem Moment rundherum umgehen und den auch verkörpern.
Ich glaube, dass das, also Lachen ist auf jeden Fall eine körperliche Reaktion auf Reize und das kann man auslösen mit Handwerk. Also da würde man lügen, wenn man sagen würde, das ist nicht so. Da gibt es ganze Ratgeberbücher dazu, welche Buchstaben lustiger sind als andere. Und wenn man irgendwas aufzählt, muss man immer drei Sachen aufzählen, dann ist es lustiger und so. Und es muss überraschend sein und Wendungen haben und so. Also das kann man wirklich lernen. Und wenn es dann darum geht, einen Inhalt zu haben und was sozusagen das künstlerische Vorhaben ist auf der Bühne, da gibt es schon Weggabelungen, wo man sich entscheiden kann.
Aber das heißt, Entschuldige, da muss ich einhaken, weil das interessiert mich, es gibt wirklich Humorratgeber, also so wie man How to Write Lyric.
Ja. Ja. Genau, es gibt auch so Schulen und Workshops, wo Leute dann hingehen. Und also ich habe sogar sowas schon mal gegeben und es war purer Zufall, habe ich davor, ein paar Wochen davor, habe ich ein Interview mit dem Stand-Up-Comedian Jerry Seinfeld gehört und der hat auch erzählt, er hat mal so einen Workshop gegeben und hat ihn begonnen mit dem Satz, niemand von euch wird Stand-Up-Comedian, weil sonst wäre sie nicht hier. So, und ich glaube, da ist was dran, weil man kann lernen, wie man einen Witz macht, aber man kann nicht lernen, wie man trotzdem auf der Bühne bleibt, obwohl er nicht funktioniert. Mhm. So, also Leute, die das dann wirklich werden, zumindest alle, die ich kenne, teilen diese Erfahrung, dass du furchtbar scheiterst. Also dass es einfach überhaupt nicht geht. So, und wenn man dann trotzdem weitermacht, dann hat man auf irgendwas Lust, was da möglich ist im Kabarett oder im Stand-up oder wie auch immer man das nennen möchte. Und bei mir ist es tatsächlich das, dass dort das diversest mögliche Publikum ist. Also das mir jedenfalls begegnet ist, seit ich irgendwie mich mit Kunst befasse. Also da kommen sehr, sehr unterschiedliche Leute hin, im Gegensatz zum Theater oder zu Musik. Also so dieses Denken in Zielgruppen, das ist am deutlichsten überwunden, finde ich, im Kabarett.
Eine kurze Nachfrage, in deinem Workshop, bist du dann jemandem begegnet, der das Zeug zum Stand-up gehabt hätte?
Doch. Aber mal sehen, also ob es dann wirklich was wird. Aber ich wäre nie zu sowas hingegangen, weil ich so Angst gehabt hätte, dass ich das noch nicht kann. Und das in so einem Kontext irgendwie, dass das nicht, das wäre mir nicht anonym genug gewesen. Also ich glaube, die Bühne hat am Anfang so eine Anonymität geboten. Das klingt total seltsam, weil da steht ja dein Name und das Licht ist auf dich und so. Aber ich habe mich wirklich, als ich begonnen habe, nirgendwo so wohl gefühlt wie auf der Bühne, weil ich wirklich das Gefühl hatte, diese paar Minuten hier, das hat wirklich jetzt einmal nichts mit mir zu tun. Und von dem Punkt habe ich mich dann hinentwickelt zu einem persönlicheren Erzählen, aber es hat viele, viele Jahre gedauert.
Mhm. Du hast ein neues Programm, das vor kurzem im Staatssaal Premiere hatte und jetzt auch noch mehrfach gespielt wird. Ich war bei der Premiere da, auch natürlich, um mich mit vorzubereiten auf das, was wir hier heute besprechen.
Echt? Boah, ich habe gedacht, das war die reine Sympathie.
Auch das, aber es war eine Mischung, ja. Und da gab es etwas, was mich sehr getriggert hat in deinem Programm, nämlich es heißt Happy Place. Mhm. Wie dieser Podcast entstanden ist, hatte ich Unterstützung unter anderem von Michael Nickbosch, der die Dunkelkammer macht.
Ja.
Der hat mir bei der Konzeption geholfen und irgendwann ging es darum, dass wir rund um einen Namen diskutiert haben. Und er hat etwas total Interessantes gesagt, was mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Er hat zu mir gesagt, ich glaube, du musst vom ersten Moment an einen Ort schaffen. Ja? Also nicht irgendwie einen abstrakten Titel, sondern du musst einen irgendwie einen Ort bauen, an den die Leute kommen. Jetzt versteht man auch, warum er seinen Podcast die Dunkelkammer genannt hat, aber jetzt versteht man auch, warum mein Podcast Bühneneingang heißt,
ja,
weil sich dort die Leute versammeln. So, und du hast einen Happy Place ins Rennen geworfen und das hat mich sofort daran erinnert und ich habe mich gefragt, wie man so einen Ort dann eigentlich humoristisch baut, damit das Publikum dort hinkommt und letztendlich auch diesen dramaturgischen Rahmen ja auch akzeptiert.
Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und also viele machen es über eine Figur, die wiedererkennbar ist und man geht dorthin, weil man weiß, dann kommt die und die schaut so und so aus und redet so und so und man mag das und dann schon ist man Teil des Abends. Manche kommen hin, weil das so zu einem Lebensentwurf gehört, ins Theater zu gehen. Ich finde, das hat man während der Pandemie ganz stark gespürt, dass Leute, die so das Gefühl hatten, es gehört zu so einer Art von bürgerlichem Lebensentwurf, ins Theater zu gehen, dass die das erste Mal in ihrem Leben bemerkt haben, das muss man gar nicht. Also das ist gar nicht notwendig. Man kann auch zu Hause bleiben. So. Und das hat Jahre gedauert, das zu überwinden. Und das hat auch in ganz vielen Theatern eine neue Art zu produzieren irgendwie provoziert geradezu, dass man Schritte aufs Publikum zumacht, also dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, die müssen kommen und also haben wir einen gewissen Spielraum, was wir denen vorsetzen, sondern es ist sehr, sehr viel publikumsorientierter geworden, kommt mir vor, seit der Pandemie. Und bei mir ist es so, ich komme von Straßenkunst, so habe ich angefangen. Also ich hatte einen Freund, den Lukas, und wir sind gemeinsam in Fußgängerzonen aufgetreten und auf Flohmärkten und wirklich, also ohne irgendwem irgendwas davon zu erzählen, vorher sind wir einfach hingegangen und haben angefangen zu spielen oder haben uns an eine Straßenkreuzung gestellt und haben Szenen aus irgendwelchen Theaterstücken gespielt, einfach um das zu machen. Und es war fast so, als wir das erste Mal mit Genehmigung dann aufgetreten sind am Flohmarkt, da war ich, glaube ich, 17 oder 16, da sind wir uns, es war fast wie eine Niederlage.
Das war in Kärnten noch?
Nein, das war in Wien schon.
Das
also ich bin in Wien seit, ich war 9, glaube ich, als wir nach Wien gezogen sind. Und also da konnte man lernen, wie stellt man ein Publikum überhaupt erstmal her? Also wie schafft man es, dass Passanten und Passantinnen überhaupt stehen bleiben? Und das hat ganz viel zu tun mit Aufmerksamkeit, mit Dasein, mit versuchen zu bemerken, wie die Leute gerade drauf sind, was sie dir auch entgegenbringen. Zum Beispiel, wenn jemand wütend ist, zeigen, dass einen das erschreckt. Dann bist du schon in einem Gespräch sozusagen. Und deswegen habe ich auch lang nicht mit Kabarett angefangen. Also das sind nochmal über 10 Jahre vergangen, bis ich mein erstes Kabarettprogramm gemacht habe, weil ich immer gefunden habe, was soll ich dort? Ne? Also das machen Pensionisten und dann kommt einer auf die Bühne und sagt, die Ministerin ist komisch. Und ich kannte schon so Hader und so Sachen und das fand ich schon irgendwie gut, aber es war trotzdem, hat mich Theater wirklich überhaupt gar nicht interessiert. Also ich habe da ein bisschen was gemacht, aber ich habe nicht verstanden, warum. Also wieso nicht alle Anstrengungen in den Versuch fließt, das zu überwinden, was dort passiert. So, also so dieses, das Licht geht aus, alle sind ruhig, das Licht geht an, einer oder zwei kommen auf die Bühne, reden und dann, also wie in der Schule irgendwie. Und was die große Qualität ist von dieser Situation und wie man mit der spielen kann, dass da das Zuhören und respektieren, dass jemand sich was überlegt hat und so weiter und eine nachgereihte Debatte und so weiter. Also dass das seine Qualitäten hat, das habe ich erst mit den Jahren rausgefunden. Aber das, was mich auf der Bühne tatsächlich nach wie vor prägt und bewegt, ist, ich versuche jeden Abend, wenn es irgendwie geht, auf die Bühne zu kommen und das Gefühl zu vermitteln, ich war noch nie auf einer Bühne und ich habe aber trotzdem keine Angst. So, und wenn sich das aufs Publikum überträgt, dann kann das ein guter Abend werden.
Das führt mich zu einem interessanten Punkt, nämlich dieses Wechselspiel du und das Publikum. Ich habe mal einen Kabarettisten gefragt, ich sage jetzt nicht wen, er soll mir in einem Wort beschreiben, was die Essenz eines funktionierenden Programms ist oder einer guten Interaktion. Oder er hat gesagt, ein bisschen kurz nachgedacht und gesagt, Timing.
Ja.
Und dann habe ich
das klingt nach Manuel.
Und dann.
Sag, gibst du.
Und dann habe ich aber, weil dann denke ich nach, ich muss mich schon jetzt entschuldigen, ich bin so ein Humortechnokrat jetzt, ja. Also ich versuche das so.
Nein, ich finde das sehr interessant. Da gibt es auch noch urviel dazu zu erzählen.
Ja. Dann habe ich mich gefragt, okay, gut, wenn es das Timing ist,
ja.
Wie entwickelt man denn so ein Timing? Mhm. Weil du kannst ja nicht dauernd das Publikum einchecken, dass dir während der Entwicklung und den Proben ein Gefühl für das Timing gibt. Wie funktioniert denn das?
Also da gibt es natürlich Regeln, die man einhalten kann und nicht. Also so zum Beispiel wie das die Tätigkeit ans Ende des Satzes stellen, das hilft sehr, also dass man nicht sagt, und dann ging ich ins Kino oder so, sondern dann bin ich ins Kino gegangen, ist lustiger. Also es ist rhythmisch besser und so. Und es geht darum, Rhythmuswechsel einzubauen und es geht darum, eine eigene Sprache zu haben. So, das ist ganz wichtig. Aber ich finde, es gibt noch was. Also es gibt, Timing ist ganz, ganz wichtig, aber ich finde, es gibt auch noch Fallhöhe. Das ist auch noch wichtig. Also dass du sozusagen dich wohin stellst, von wo es tendenziell runtergeht. So, das hilft extrem jedem Witz. Dass du, also früher hat man gesagt, ja, da geht es darum, irgendwie Mächtige von einem Sockel zu stoßen und so. Das ist ein sehr ehrenhaftes Vorhaben, aber in Wahrheit geht es darum, dein eigenes Podest zu finden, zu sehen, wo stehe ich und wie hoch oben stehe ich und dann zu zeigen, wie man von dort runterfällt. Also. Und daran kann dann jede Person anknüpfen, weil diese Sorge, dass es runtergehen könnte, viele Leute teilen und ein Kabarettist, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, Edgy Badge, hat mal gesagt, in der Satire geht es darum, am Abgrund zu balancieren. Dafür werden Satiriker bezahlt und das, ich finde, das stimmt. Das ist so ein Drahtseilakt, das klingt irgendwie so großspurig, aber es geht wirklich darum, ein Kunststück aufzuführen, bei dem die ganze Zeit die Möglichkeit besteht, dass du einfach echt runterfällst. So, das würde ich sagen. Und da ergibt sich dann das Timing aus dem Schwanken und aus den Momenten der Gefahr. So.
Und was sind so die schlimmsten Gefahren im Laufe so eines Programms, dass die Leute nicht lachen?
Ja, das ist das Schlimmste. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute nicht lachen, weil dann funktioniert alles nicht. Mhm. So. Und diese Abende gibt es, das ist auch eine große Quelle der Solidarität in der Kabarettszene. Jeder und jede kennt das. Dass es einfach Abende gibt, wo du da stehst und du weißt nach 10 Minuten, das wird jetzt schwierig und es dauert aber noch 1,5 Stunden.
So. Ja, ich merke, und da bin ich sehr erleichtert, dass meine Hypothese, dass du den Werkzeugkasten aufmachst, dass die zutrifft. Jetzt habe ich eine andere Beobachtung, die habe ich aus dem Verlagswesen.
Mhm.
Und da ist es so, dass wenn man, also aus meiner damaligen Rolle zum Beispiel, wenn ich als Lektor, ja, oder als Buchentwickler, dann war es so, dass es wahnsinnig schwierig war, mit zum Beispiel jungen Autorinnen und Autoren zu arbeiten, die aus Hochschulen kommen, also aus Sprachkunstschulen im Allgemeinen, weil sie die klassischen Regeln des Erzählens mal grundständig verweigert haben. Also sie haben gesagt, das ist unter meiner Würde, das ist keine Kunst dann mehr. Ja? Was ich auch irgendwie verstehe, also das ist ja mal ein legitimer Ansatz. Hattest du diese Phase auch, wo du gesagt hast, ich bin so anarchistisch, ich mache jetzt nur Kunst und mir ist alles wurscht? Oder hast du schon sehr früh begonnen, dich eben genau mit diesem Handwerk Humor auseinanderzusetzen, um das von Anfang an auch formal richtig auf die Bühne zu bringen?
Boah, das ist eine sehr weitläufige Frage, finde ich, weil da kann man jetzt biografisch werden oder beruflich so. Und biografisch komme ich, also meine Eltern waren sehr weit am linken Rand unterwegs und so studentisch aktivistisch und das Gefühl war so, ja, alle anderen sind irgendwie ein bisschen doof und haben aber leider die Macht und wir wüssten eh, wie es geht, aber niemand hört auf uns so. Und sich von dem hin zu entwickeln zu irgendeinem menschenfreundlicheren Dasein, ist ein weiter Weg. Und ich halte mir aber zugute, dass ich den schon gegangen bin, den Weg, und immer noch gehe. Und das mich hat es da immer hingezogen. Also meine Rebellion war in die Jungschar gehen. So, und ich habe immer von Harmonie und Familie und alles ist schön und alle haben sich gern. Da wollte ich hin. Und künstlerisch hatte ich eher das Gefühl, ein Gespür zu haben dafür, was noch möglich wäre in verschiedenen Situationen und dann zu versuchen, dorthin zu gehen. Und ich habe immer gesagt, auf die Frage, was sollen die Leute lernen, wenn sie zu dir ins Programm kommen? Ich sage, ja, mir wäre lieber, wenn sie was verlernen. So, und wenn sie nachher das Gefühl haben, sie wissen ein bisschen weniger. Und das ist aber gar nicht schlimm, weil Lernen eh schöner ist. Also weil sozusagen Ungewissheit, also dass Ungewissheit ihren Schrecken verliert, das war irgendwie, das finde ich ein schönes Ziel auf der Bühne. Und deine Frage war aber,
ob es bei dir so eine Phase gab, wo du
genau, dagegen sein. So, ja,
auch gegen das Publikum natürlich. Also sagen wir es mal wurscht, ob es geht.
Nein, also wurscht war es mir definitiv nie, sonst würde ich andere Sachen machen, aber es war tatsächlich so, dass ich es falsch eingeschätzt habe. Also als ich begonnen habe, wirklich Kabarett zu spielen, war ich sehr geprägt von The Office, von dieser Fernsehserie von Ricky Gervais und von diesem beginnenden Edgelordism an die Grenzen gehen und so. Und habe gedacht, die Leute werden da großes Vergnügen dran haben und habe wirklich mit meinem ersten Programm mir selber schon viel Publikum gekostet, weil ich hatte da schon diese Radiosendung, also ich habe ein paar Radiosendungen gemacht und dieses Ombudsmann-Ding war irgendwie populär und dann waren die Säle gleich voll. Mhm. Und aber nur bis zur Pause. So. und dann habe ich schon bemerkt, dass, also ich ziehe da keine Kraft draus, sondern das macht mich fertig. Und ich habe wirklich teilweise schon am Nachmittag Angst gehabt, ich muss jetzt das am Abend wieder machen. Und da habe ich sehr schnell ein zweites Programm gemacht und das Schreiben von dem war sehr intensiv und sehr eine heftige Erfahrung mit also grenzwertigen Verzweiflungszuständen. Und das war aber dann sehr schön. Also das war wie so eine Versöhnung mit dem Genre und mit dem Publikum. Und ich habe irgendwie verstanden, das, was der Kern ist von diesem ganzen Genre. Und das ist nicht Witze erzählen, sondern Tickets verkaufen ohne Subvention. Mhm. Darum geht es da. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung, die Kabarett und Satire nimmt, dass die mehr geprägt ist von diesem Kern der freien Szene, also diesem freie Kulturszene, als von irgendwelchen humortheoretischen Überlegungen. Also ich glaube, dass jetzt, wenn Instagram und TikTok vollständig übernommen haben werden, dann werden die Kabaretttheater voller themenorientierter Vorträge, Influencer und Abende mit Leuten, die halt irgendwas machen, was dann Tickets verkauft sein.
Ich habe hier auch schon zu Gast gehabt den Michael Bauer, den Heidelberg-Hugo, der ja genau diesen Weg gegangen ist, also der sich einmal zunächst über die Insta...
Ja, wobei der macht halt wirklich nur Witze, ne? Also das ist fast oldschool schon. Also es gibt schon auch Leute, die halten Vorträge über sei dein eigenes Idol oder so und dann... Mhm. Und die treten dann aber auch auf Kabarettbühnen auf damit.
Ah, tatsächlich?
Ja, weil Kabarett funktioniert seit immer schon ohne Subventionen. Das ist schon arg. Ne? Also wenn ich eine neue Produktion mache, das bedeutet für mich, ich investiere sehr, sehr viel Geld. So, also nehme ich wirklich ich habe kein Vermögen oder irgendwas und für mich ist das wirklich viel Geld und das muss man erstmal wieder reinspielen und die Tickets muss man erstmal wieder verkaufen. Es gibt wohl jetzt irgendein Stipendium für Leute, die gerade anfangen, aber das sind irgendwie 6.000 Euro für ein halbes Jahr Herstellungsförderung sozusagen und die Die Theater kriegen aber, manchmal kriegen sie einen Stromkostenzuschuss oder sie machen Kindertheater und das wird dann gefördert oder so. Aber Kabarett, der Kern dieser Kunstform ist eigentlich Schaustellertum. So, also du machst was, wo du hoffst, dass die Leute sich Tickets kaufen, und wenn sie keine kaufen, dann ist da auch kein Geld.
Das ist ja tatsächlich etwas, was hier in diesem Podcast häufiger eine Rolle spielt, dass man gewisse strukturelle Themen aufmacht und eigentlich einmal auf den Tisch legt. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, das ist ja tatsächlich so, auch bei fast allen Kabarettbühnen, hier zumindest in Wien, wie es jetzt woanders ist, weiß ich nicht, dass die nicht subventioniert sind. Das heißt, ihr spielt auf Einnahmenteiler, nehme ich an.
Ja, genau. Also es ist reine, es gibt keine Fixgagen, außer du spielst für einen Kulturverein irgendwo, der ein Geld bekommt, dann deckt er das ab. Das war früher ein bisschen anders, weil auch die Theater noch sicherer waren beim Kalkulieren, weil sie davon ausgehen konnten, so viele kommen immer, und dann haben sie dir zum Beispiel die Fahrtkosten haben sie fix übernommen oder halt so einen Sockelbetrag, und über den hinaus ist Einnahmenteilung. Mittlerweile sind fast alle bei Einnahmenteilung angekommen, und es ist von früher, es gab Theater, die haben 80-20 gemacht, 70-30, mittlerweile gibt es viele, die 50-50 machen.
70-30 für wen?
Zugunsten des Künstlers. Mhm. Ja, weil, und dafür hast du aber die ganzen Werbekosten, die Drucksorten, Foto, Regie, all das waren deine Fixkosten als die Person, die auf der Bühne steht. Und das ging so. Und das spitzt sich aber mehr und mehr zu, und ich glaube, dass da die Entwicklung Richtung TED-Talks und das, was du vorher vielleicht unter Polemik oder unter kabarettistische Analyse oder so gemeint hast, also so, man hält eigentlich einen Vortrag über ein Thema und zwischendurch macht man halt den einen oder anderen Witz. Also das sehe ich schon überhand nehmen.
Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch eigentlich eine völlig neue Herausforderung. Mhm. Das ist diese extreme Polarisierung.
Mhm.
Ich möchte jetzt nicht wieder erzählen über Trump und so weiter.
Ja.
Nämlich viel profaner, dass es gewisse, dass auch im Kunst- und Kulturbetrieb gewisse rote Linien gezogen werden, die meistens mit Identitätskategorien zu tun haben, im weitesten Sinne.
Mhm.
Und wo es ein großes Risiko gibt, dass wenn man die überschreitet, dass es richtig übel wird.
Ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, was daran neu sein soll. Also ich finde das Neueste daran, Mann-Frau-Witze waren immer schon sehr populär. Und das hat sich nicht geändert, nur machen halt jetzt auch Frauen welche. So, das ist das, was sich geändert hat. Und Witze über Ausländer und über Menschen mit anderer sexueller Orientierung als der eigenen, das war immer schon sehr populär, nur machen halt jetzt alle solche. Das ist das, was sich geändert hat. Also sozusagen dieses Erzählen über die Welt anhand von äußerlichen Kriterien und Pauschalisierungen und dem Einteilen von Menschen in Gruppen, das ist nun wirklich die simpelste Art, über die Welt nachzudenken und sie zu erzählen. Und deswegen machen das auch viele und machen das immer noch viele. Aber ich finde, es ist schon ein Fortschritt, dass das jetzt kein Privileg von den Trumps dieser Welt mehr ist, sondern dass die anderen das auch machen können.
Aber das ist eine völlig andere analytische Herangehensweise, die du da an den Tag legst. Mhm. Du sagst, nicht, dass diese Themen quasi weggecancelt werden von den Bühnen, sondern du sagst, sie sind einfach nach wie vor da.
Genau.
Und im positiven Sinne kann man sagen, es werden jetzt einfach von mehreren angewandt.
Genau, es gibt mehr Perspektiven und es entscheidet nicht mehr ein Gremium von 7 Leuten, wer auf einer Bühne stehen darf und wer nicht, sondern es ist im Grunde ist es marktwirtschaftlicher geworden. Also es gibt einfach einen Markt für Witze über heterosexuelle Männer.
Das verstehe.
Den gibt's. Mhm. Und der wird jetzt halt auch bedient. Und ich finde das fühlt sich sehr revolutionär an. Revolutionär wird's aber erst, wenn daraus irgendeine politische Organisationsform folgt, die dann sozusagen sagt, wir müssen irgendwie eine gesetzliche Grundlage schaffen, auf der Privilegien weißer Männer tatsächlich, an denen tatsächlich gerüttelt wird. Die, so. Und das sehe ich nicht, sondern da sehe ich eher das Gegenteil passieren.
Aber das heißt, wenn ich da logisch weiterdenke, du schiebst in der Entstehung des Programms auch nicht die Panik, dass du da jetzt einen raushaust, der dann auf Insta viral geht und zu einem Mega-Shitstorm eskaliert.
Nein, davor habe ich überhaupt keine Angst, nämlich wirklich überhaupt keine. Ich weiß, dass das passieren kann und ein großer Teil meiner Arbeit fließt in den Versuch, so zu formulieren, dass ich mich an Menschen wende damit und nicht an eine Zielgruppe. Das ist das, was mich interessiert. Das ist das, warum ich Kabarett mache. Und ich hatte zuletzt meinen ersten TikTok-Shitstorm, weil aus einem Interview etwas missverständlich geschnitten wurde. Und zwar, ich habe genau diese Geschichte mit, ich komme nach Wien und habe Dialekt und bla bla. Das habe ich erzählt. Und dann wurde aber der Teil weggelassen, dass ich 9 Jahre alt war. Und dann ist das so rübergekommen, als hätte ich gesagt, alle Kärntner klingen wie Idioten und deswegen rede ich lieber nicht kärntnerisch. Und das war auf TikTok, also in Minuten gab es da hunderte Kommentare und das führt dann dazu, dass du sofort irgendwie gegensteuern musst. Das Problem ist, das Gegensteuern ist immer ein bisschen zeitversetzt und bis du gegensteuerst, interessiert das schon keinen Menschen mehr und dann gehst du ihnen nochmal auf die Nerven mit dem Gegensteuern. So, also man kann da nichts machen, meiner Meinung nach. Man kann sich in diesen Kampf hineinbegeben, aber ich habe überhaupt kein Interesse an diesem Kampf und ich versuche, was zu erzählen. Und ich glaube, wenn man zu mir ins Programm kommt und sich das anschaut, was ich da auf der Bühne erzähle, dann wird es Momente geben, in denen man getriggert ist, wie du es ausgedrückt hast, aber ich bemühe mich sehr, ein Gespür für diese Momente zu behalten und die dann auch wieder abzufangen, weil dieses Triggern und Auslösen von Empörung ich nur als dramaturgisches Moment irgendwie ernst nehmen kann, aber ich als Ziel finde ich es uninteressant.
Hast du das Gefühl, dass du manchmal in deinen Programmen auch wirklich ehrliche Empörung auslöst, weil das ist so etwas, warum ich nicht so gerne ins Kabarett gehe, weil ich das Gefühl habe, ich sitze immer unter Gleichgesinnten, die sich in Wahrheit über die anderen lustig machen, ja, über vermeintlich moralisch nicht so souveräne und dass dementsprechend die politischen Analysen, die kabarettistisch-politischen Analysen in dieser Richtung auch nicht wirklich Irritation auslösen. Hast du das Gefühl bei deinem Publikum, dass manchmal diese Momente da sind, jetzt hat er mich erwischt?
Ja, vollkommen. Also es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe genau das gegenteilige Gefühl, dass es im Kabarett am wenigsten so ist. Also wenn ich in eine Kunstausstellung gehe oder in eine Off-Theaterproduktion, dann habe ich dieses Gefühl. Also dann sitzen da Leute, die sind plus minus gleich angezogen, haben ähnliche Sachen gelesen und schauen in eine Richtung, wo ihnen das gespiegelt wird, was sie da schon wissen. Und dadurch, dass wir in Österreich aber alles Kabarett nennen, was lustig ist, also diese Differenzierung, die in Deutschland stattfindet in Satire, Comedy, Kabarett, das gibt es bei uns nicht. Das heißt, die Chancen, dass du Leute mit sehr unterschiedlicher Weltanschauung im selben Saal antriffst, ist im Kabarett recht hoch. Und es kommt dann natürlich darauf an, wenn du im 7. Bezirk spielst, kommen ein bisschen andere Leute, als wenn du, so wie ich heute, in Werndorf in der Steiermark spielst. Und das Interessante ist, ich werde oft sehr falsch eingeschätzt. Also nämlich, mir sagen Leute, ja, im Land kann das gar nicht funktionieren, was du machst. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich habe die schönsten Vorstellungen, habe ich in Pfarrsälen und irgendwie so an solchen Orten. Und diese Sätze, die man manchmal gesagt bekommt nach Vorstellungen, wenn es nicht gut gelaufen ist, wenn ein Veranstalter mir sagt, ja, unser Publikum ist halt ein bisschen schwierig und das ist halt sehr kompliziert, was du da erzählst und man muss sich sehr konzentrieren, dann weiß ich genau, ich habe eine schlechte Vorstellung gehabt, weil das ist nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist nicht, dass eine Schwere entsteht und man das Gefühl hat, jetzt muss man irgendwie alles erfassen, weil sonst hat man das Entscheidende versäumt. Eher das Gegenteil. Ich möchte gern, dass, wenn man Lust hat, kann man bemerken, dass es auch um was geht. Aber hauptsächlich hoffe ich natürlich, dass die Witze gut sind. Also das ist das, was ich mache.
Du hast für mich wieder ein wichtiges Stichwort genannt, das auch korrespondiert mit anderen Dingen, die du am Anfang erzählt hast, nämlich die Fallhöhe.
Ja.
Du hast das Wort Schwere genannt.
Ja.
Mir hat mal wieder ein Kabarettist, dessen Name nicht genannt hat, ja. Off the record.
Liebe Grüße, Manu.
In dem Fall hat mir erzählt, es gehört für ihn auch sehr viel von diesem traurigen Clown dazu. Es war ein berührender Moment. Also am eigenen Kabarettist sein gehört auch dieses traurige Clown sein da absolut dazu. Und er hat angedeutet, oder hat gesagt, und da bin ich ganz sicher nicht der Einzige in der Szene. Und dann habe ich mich erinnert natürlich an so Persönlichkeiten wie Qualtinger, von denen man gewusst hat, dass sie ja auch schwer auch an Depressionen gelitten hat.
Der war halt ein schwerer Alkoholiker.
Ja, auch, aber wahrscheinlich auch als Konsequenz davon. Wie geht das zusammen, die Melancholie und das Lustigsein, beziehungsweise inwieweit gehört das vielleicht sogar zusammen?
Ich glaube nicht, dass es zusammengehört. Also ich schätze auch sehr, sehr alberne Witze, die null Anstoß am Zustand der Welt finden. Der Gerhard Polt hatte mal gesagt, Satiriker haben es eigentlich gern gemütlich und sie werden aber ständig von der Welt in ihrer Gemütlichkeit gestört. So, also ich glaube, dass vielleicht der Zusammenhang von Humor und Melancholie ein Hang zum Egozentrismus ist. Also sozusagen, dass man so das eigene Wohlbefinden, das sehr hoch hängt in der Reihenfolge der Wichtigkeiten und dass man sehr berührbar ist und angerührt dadurch auch und dann irgendeinen Ausdruck dafür finden muss. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie Tragödie und Komödie, dass da nur ein kleiner Unterschied ist und so. Es gibt schon echt gute Witze, die überhaupt gar nichts erzählen.
Gut, gehen wir ins andere Extrem. Ja. Inwieweit gibt es für einen Kabarettisten unter Anführungsstrichen einen Dauerauftrag, in allen Lebenskonstellationen die Leichtigkeit des Seins zu propagieren, lustig zu sein, Wuchteln zu schieben? Gibt es den Druck?
Ja, den gibt es schon und ich glaube, dass der aber kommt von Leuten, die das verkaufen müssen, was du machst und die Vertrauen verlieren, wenn du nicht ständig Heiterkeit und Leichtigkeit lieferst, weil das ist schon wirklich so. Also sobald es bei dir im Programm um was geht, verzichtest du auf die Hälfte vom Publikum. So, also das ist ein Deal, den machst du, weil sozusagen die ganz große Bühne, die hat dann der Otto Walkes zum Beispiel. Und der ist aber einer der wenigen, der es geschafft hat, auf dieser ganz großen Bühne dann auch noch einen Inhalt unterzubringen. Und das gelingt aber wirklich total selten. Also das ist unglaubliche Ausnahmeerscheinung. Oder mein Vorbild, der Dario Fo, dieser anarchistische Theatermacher, der hat das irgendwie auch hingekriegt. Also der ist dann in Fabriken aufgetreten vor ganz, ganz vielen Leuten mit seiner Frau und sie haben da Theaterstücke aufgeführt. Und das, also davon träumt man irgendwie und das schafft man aber nicht. Und die Realität ist, dass du in irgendwelchen Kontexten auftrittst, wo halt der Kabarettist gefragt ist, der zum ernsten Thema dann auch noch was Heiteres sagt. Und wenn du das dann nicht lieferst, dann hast du deinen Job nicht gemacht.
Lass uns gleich einmal da einsteigen in dieses, ich möchte auch was zu sagen haben und so weiter. Ich habe kürzlich, ist mir in meinen Facebook-Feed ein Kommentar über dich reingespült worden von einem sehr bekannten Juristen, der hier auch schon zu Gast war, nämlich der Oliver Scheiber.
Ja.
Kurzzeitig gehandelt wurde als neuer Justizminister im aktuellen Kabinett. Und er hat geschrieben, Hosea Ratschiller schreibt auf Facebook regelmäßig politische und gesellschaftspolitische Einschätzungen auf, die zu den klügsten in Österreich gehören. deine Arbeit auf der Bühne ist sehr hochgradig artifiziell. Deine politischen Analysen auf Facebook sind tatsächlich, das hat ja nichts Humoristisches, sondern die sind sehr direkt, sehr journalistisch, auch schon im journalistischen Kommentar beheimatet. Kommen sich diese Rollen manchmal in die Quere?
Ja, total. Also das ist nicht klug. Und mein Agent sagt auch, es wäre gescheiter, würdest du Witze posten, und das wäre es sicher auch, aber ich bin noch aus einer Generation, die Social Media nicht verstanden hat. Also die sozusagen davon ausgeht, dass das irgendwie ein Privatvergnügen ist und das muss nichts mit dem, aber das ist halt das, was noch existiert. Ne? Also die Öffentlichkeit, die eigentliche Öffentlichkeit oder das, was wir als die eigentliche Öffentlichkeit bezeichnen würden, wahrscheinlich, also Zeitungen und Fernsehen und Radio und so weiter, das verliert halt rasant an Relevanz. Und ich finde allerdings, also das ehrt mich natürlich, vor allem wenn so gescheite Leute sowas sagen, aber ich finde, das ist eher ein Armutszeugnis für die österreichische Öffentlichkeit, wenn das, was ich schreibe, zum Klügsten gehört, und weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich nicht zu den Klügsten gehöre in Österreich. Und das sagt mir eher die öffentlichen Flächen und Sprechmöglichkeiten für wirklich kluge Menschen sind offensichtlich zu wenig und offensichtlich zu schlecht ausgeschildert, als dass man einen wirklichen Diskurs zusammenbringen könnte. Ich finde zum Beispiel, dass, also schwierig das momentan zu sagen, weil gerade diese elende Debatte über Milo Raus Aufruf und die Gegenstimmen und so weiter, die ich wirklich also vollständig uninteressant finde, läuft. Aber davor gab es ein paar wirklich gute Texte zu dem, was da in Gaza und in Israel läuft, von österreichischen Autorinnen und Autoren. Und das hat aber zu nichts geführt. Ne? Also das hat zu keiner Debatte geführt. Und es gibt die Julia Ebner, die eine der tollsten Forscherinnen über Extremismus im Netz ist, die auch kein Haushaltssprecherinnen-Position in Österreich ist, ne? Sondern die gibt es halt, und ein paar wissen, dass es die gibt, aber sie, also die könnte uns echt viel erzählen über die Gegenwart, und wo soll sie das bitte machen? So, also so denke ich über sowas eher. Ich mag meine eigenen Texte auch, ich mag aber meine Bühnentexte am liebsten. So, also das ist das, was ich wirklich, wo ich wirklich finde, da darf ich meine Nase ein bisschen höher halten, aber also politische Analysen, das schreibe ich im Zug und in der Garderobe, und wenn ich wieder mal keine Zeit habe, Freunde zu treffen, und aber irgendwas passiert, wo ich das Gefühl habe, da müsste man eigentlich was dazu sagen. So, und ja.
Weil das hätte mich natürlich schon auch dann interessiert in der Priorisierung, eben weil, ich habe das ja im Intro auch gesagt, weil du ja in unterschiedlichen Gattungen aktiv bist, Bühne, Radio, Fernsehen, Buchgeschäft,
ja.
Schreibst ja auch Bücher.
Naja. Zwei habe ich veröffentlicht, ja.
Ja, aber also ist auch Teil deines Spektrums.
Aber ich würde zum Beispiel nie einen Roman schreiben.
Aha.
Also Kurzgeschichten würde ich mir gerade noch zutrauen, aber Roman muss man echt üben, glaube ich.
Aber das heißt, du fühlst dich schon in diesem Kabarett am meisten zu Hause?
Ja, eindeutig. Also ich finde diese Form auch sehr interessant, und also nur zum Vergleich, an einem Facebook-Posting, wenn es lang ist, sitze ich eine Stunde an einem Facebook-Posting. An einem Kabarettprogramm arbeite ich ein Jahr. So, das ist ungefähr der, also, und das ist auch die Ernsthaftigkeit, mit der ich an das herangehe. Also da gibt's eine Sprachforschung, da gibt's Inhaltliches, irgendwie keinen völligen Topfen erzählen wollen. Und dann gibt's aber vor allem ein erzählerisches Vorhaben. Also ich möchte wirklich eine Geschichte, es schaffen, eine Geschichte zu erzählen, die einen Anfang und ein Ende hat und wo sich was entwickelt, und ich möchte am Anfang des Abends nicht dasselbe sein wie am Ende des Abends und so. Also das ist schon, da fließt echt viel Liebe rein in Wirklichkeit, und ich bin da noch immer bei Premieren ganz gerührt und so und wundere mich, dass das wieder, also dass das irgendwie Widerhall findet, und genieße das sehr. Aber ein Facebook-Posting, das irgendwie, also wenn es hochkommt, haben meine Facebook-Postings 1000 Likes oder so. Also das sind dann schon die besten.
Weil es aber viel ist, muss man sagen.
Ja, und das freut mich aber nicht. So, also ich habe da kein, ich habe da kein Gefühl des Gelingens dabei oder so, sondern also das ist halt so. Aber wenn ich auf der Bühne was erzähle und ich merke, es muss nicht einmal nur Lachen sein. Also Lachen ist schon super, aber ich merke, die Leute sind berührt und haben eine schöne Zeit, dann bin ich tagelang glücklich.
Es gab bei deiner Premiere apropos einen unglaublich interessanten Moment für mich. Ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, dass mir das nachgehangen ist. Und zwar, Stichwort Berührtheit, im Nachgang warst du berührt.
Ja, das passiert mir jedes Mal. Es ist mir auch sehr peinlich. Es sind mir mehrere Sachen peinlich gewesen an dem Abend. Das eine war, dass ich meine beiden Fehler, die ich immer mache, wenn ich ein Stück noch nicht gut kann, natürlich gemacht habe, nämlich so den eigenen Witzen nachlachen. Und also peinlicher geht's nicht. Aber man macht das dann halt, weil man das Gefühl hat, damit schiebt man sie so ein bisschen an und dann haben sie es leichter oder so. Und das Zweite ist, dass ich nicht klar dastehe, sondern so herumwackel auf der Bühne. Und während ich das mache, denke ich mir noch, oh Gott, jetzt ist das wieder. Und das dauert dann so ein paar Wochen und dann habe ich beides abgestellt. So. Aber bei der Premiere passiert das immer. Und das andere, was jedes Mal passiert, ist, dass ich es nicht schaffe, nachher, dass diese Erleichterung und das Berührtsein, dass ich dann nicht anfange zu heulen.
Ah, das heißt, das war echt?
Ja, und das passiert mir jedes Mal und ich kann nicht anders. Und deswegen gibt es auch nie eine Zugabe bei Premieren, weil ich muss dann von der Bühne und weil ich sonst... fange ich da an, wirklich komplett zu heulen. Und ja, das war auch diesmal wieder so. Wobei, das ist mir eh nicht so wahnsinnig peinlich, aber in Wahrheit ist es ein Übergriff. Ne? Also wieso, wie kommt das Publikum dazu, da deine privaten Emotionen auszubaden oder so?
Ich fand das total interessant. Ich fand es auch faszinierend. Ich habe das dann auch, meine Schwester hat mich begleitet. Ja. Wir haben das dann auch nachher besprochen. Ich habe gesagt, ich glaube, das war Teil quasi des Programms.
Wirklich? Boah, da traust du mir aber viel zu. Das hätte ich dann gut gespielt.
Und, und es war für mich ein total interessanter Moment, weil ich bin auch, ich finde Berührung immer schön. Ja. Also ich finde das immer cool.
Ich auch. Also ich finde im Theater, wenn man es spielt, ist es okay. Aber wenn es einem passiert, das ist so ein bisschen lame, finde ich. Also das dann, weil es ist ja eben keine private Situation und es geht ja nicht um mich. Und ich finde, das ist so ein Bruch mit diesem Vorhaben, dass es um den ganzen Raum geht. Und ich bin wirklich bei einer Premiere, ich schlafe vorher schlecht und bin urmüde und habe wirklich viele Wochen geprobt und viel Angst gehabt, dass das alles ein Schaß ist, was ich da erzähle und so weiter und bin dann einfach total erleichtert und dann jedes Mal.
Hätte man das auch exklusiv, man muss immer sagen, exklusiv geklärt, er hat wirklich gemeint. Gönnen wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Dieser Begriff des Happy Place als Game-Konzept zu dem, wie die Welt sich im Moment darstellt, das ist mir schon sehr nachgehangen, im positivsten Sinne. Doch dazu darf ich das sagen, was der Happy Place dann am Ende ist?
Na, lieber nicht. Also, das ist schon.
Weil das ist gut.
Eine Überraschung.
Das ist gut, gut, ja. Mhm. Okay, ich sag's nicht. Und mich interessiert natürlich, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wie du im beruflichen Sinne deinen Happy Place erschnitzen würdest. Ist das Kabarett, ist das eine Symbiose aus Kabarett und Medienfigur? Was ist dein Happy Place?
Meine persönliche, also ich würde am liebsten wirklich ausschließlich Kunst machen und ich habe es noch nicht geschafft, sozusagen diesen Happy Place zu kommen, wo ich wirklich ausschließlich an meinen Texten und meinen Bühnensachen arbeiten kann und vielleicht manchmal Radio oder irgend sowas machen kann. Das wäre mir persönlich am liebsten. Im Programm ist es so, dass ich versuche herauszuarbeiten und zu erzählen, dass die Entwicklung von KI und von Automaten eigentlich eine alte Geschichte weitererzählt, nämlich die, dass du mit deiner Einsamkeit und deinem Menschsein vor einer Entscheidung stehst, nämlich entweder du lässt dich da auffangen und vielleicht sogar leiten von einer erfundenen Figur, von irgendeinem Wesen, das in allen Dingen angeblich ist, aber gar nicht existiert, oder du triffst auf andere Menschen. So, und beides hat seine Vor- und Nachteile, und das ist die Entscheidung haben wir zu treffen, sozusagen. Und momentan scheint es so zu sein, als würden sich mehr und mehr Menschen damit abfinden, die Experience von Gemeinschaft mit Automaten und Maschinen zu erleben. Ich behaupte aber, dass wenn man sich die Verwerfungen, die Anstrengungen und vielleicht das Unangenehme und manchmal Anstrengende von sozialer Interaktion nicht erspart, dann überwiegen die Vorteile so derartig, dass wir uns mittelfristig für diese Variante entscheiden werden.
Lieber Hosea, vielen lieben Dank, dass du jenseits des Schmäh für uns zu mir gekommen bist.
Ich habe mich sehr beherrscht, hast du es gemerkt?
Ich habe es gemerkt, es ist dir toll gelungen.
Vielen Dank.
Das war die technokratischste Kabarettfolge sozusagen aller Zeiten. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Besuch. Nochmal der Hinweis, große Empfehlung, Happy Place auf sämtlichen Kabarettbühnen quer durch Österreich. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang.
Missing Link.